Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, liebe Podcast-Fans, herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Rembos Restrukturierungsratgeber. Unter dem Motto kurz vorgestellt, möchte ich euch heute ein sehr interessantes Startup aus Berlin vorstellen. Ja, im Studio habe ich hier die Claudia Nassif und den Alexander Schmidt, die ein ganz interessantes Startup in Berlin im Augenblick entwickeln und an den Markt bringen. Und das heißt Phyta. Was das ist, das wird euch die Claudia und der Alexander gleich bald vorstellen. Claudia, Alexander, stellt euch doch mal kurz vor und danach vielleicht auch Phyta.
Genau, ich bin die Claudia, ich bin die Gründerin von Phyta. Ich habe Phyta Ende 2018 gegründet, nachdem ich meine Karriere bei der Weltbank beendet hatte. Dort war ich über 13 Jahre in meiner letzten Position als Lead Economist zuständig.
Alex. Genau. Und ich bin Alexander. Mein Hintergrund ist Maschinenbau, habe dann Elektrotechnik und Softwareentwicklung studiert, Informatik studiert, war dann lange in Asien im Vertrieb tätig und habe dann Claudi kennengelernt.
Genau. Was ist Phyta? Phyta ist eine IoT-Commerce-Plattform für Smart Gardening. Wir haben als erstes Produkt einen smarten Fitness-Tracker für Pflanzen entwickelt, den man im Prinzip neben die Pflanze setzt, an eine App anbindet und dann fängt die App an und der Sensor an, Daten zu sammeln. Wir analysieren diese in der App und sagen dann den Nutzern ganz konkret, was die Pflanze wann braucht, wie die Pflanze gepflegt werden muss und mit welchen Produkten man sie pflegen kann. Diese können dann auch direkt bei uns erworben werden.
Mir gefällt der Ausdruck smarter Fitness-Tracker für Pflanzen, der ist ja genial. Wie kommt man auf so eine Idee, sag mal, sowas zu erfinden für Pflanzen?
Also ganz konkret kam die halt dadurch, dass ich, nachdem ich die Weltbank verlassen hatte und meine Wohnung ausgestattet hatte, mir ganz viele Pflanzen besorgt habe und diese halt wirklich innerhalb von Wochen zugrunde gegangen sind. Und dabei habe ich alles versucht. Ich habe alle Bücher gelesen, ich habe das Internet durchforstet und trotzdem waren mir die Empfehlungen und die Ratschläge, die ich zu bekommen habe, einfach immer zu schwammig. Gleichzeitig mache ich sehr viel Sport und habe immer schon mit Fitness-Trackern Sport betrieben und gemerkt, wie mir die Fitness-Tracker dabei helfen, am Ball zu bleiben. Und da hatte ich mir gedacht, es wäre doch cool, wenn es doch eigentlich genau so etwas auch für Pflanzen gäbe. Datengetriebene Pflanzenpflege.
Jetzt ist ja die Idee oftmals schnell entwickelt, sowas hat man im Kopf, aber die große Frage ist ja, gerade bei so einem Startup von null, wie und wo, mit was beginnt man da, wo findet man die richtigen Leute, die man für so ein Unternehmen braucht?
Ja, am Anfang, als Alex noch nicht dabei war, war das Ganze auch noch recht schwierig. Ich bin ja eigentlich ein Non-Tech-Founder. Das bedeutet, ich habe erstmal sehr lange recherchiert, habe anfangs auch auf die falschen Leute gesetzt, mit externen Entwicklern gearbeitet. Ich bin sogar mal nach China gefahren, weil es dort jemanden gab, der so ein ähnliches Produkt hatte oder vermeintlich so ein ähnliches Produkt hatte, um zu gucken, ob man mit denen zusammenarbeiten kann. Es war eine sehr recht langwierige Reise mit vielen Fehlern und dann habe ich aber glücklicherweise den Alex kennengelernt. Dann hat sich viel verändert. Das kann ja Alex gleich erzählen.
Ich muss zugeben, ich konnte halt auch das Problem sehr gut nachvollziehen. Also Claudia hat mir das damals genauso erzählt, was ihre Herausforderung war. Und ich hatte nie darüber nachgedacht, dass man überhaupt eine Lösung dafür haben könnte, sondern es einfach als gegeben angenommen. Also Pflanzen sind einfach nicht mein Ding, ich verstehe die nicht. Und besonders der Commerce-Anteil, der hat es mir komplett angetan, um ehrlich zu sein. Denn ich war vorher schon sehr auf dem Baumarkt gestanden, ich war komplett überfordert mit der Auswahl. Ich konnte keine Entscheidung treffen, was meine Pflanze eigentlich braucht. Und dann, nachdem mir Claudia das alles erzählt hat, was die Vision ist und was Phyta alles ist und wo man hin möchte, nämlich quasi wirklich der Berater, der an der Seite steht und einem das Produkt gibt, das einem hilft, die Pflanze am Leben zu erhalten und blühen zu lassen, dann hat mir es von der technischen Seite enorm gut gefallen. Wir haben ein kleines Produkt, eine sehr elegante Elektronik. Wir müssen Kommunikation machen. Wir brauchen Server, wir brauchen Android-Apps, wir brauchen Kommunikation, iPhone-Apps. Und dieser ganze Tech-Stack, der hat mich eigentlich dann motiviert von der technischen Seite, dass ich richtig Lust drauf hatte, dieses nicht triviale Problem zu lösen. Denn es gibt Probleme, die kann man relativ trivial lösen mit einer Website oder Ähnlichem. Aber das ist halt über so viele Domänen hinweg und hat so eine schöne Komplexität, dass ich direkt Lust drauf hatte.
Und Alex hat, nachdem er dann auch zu Phyta gekommen ist, im Prinzip dieses Problem für mich gelöst, dass wir auf externe Leistungen angewiesen waren. Das heißt, nachdem Alex zu uns gestoßen ist, haben wir im Prinzip unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen und konnten dann mit dem Geld dann auch ein internes Team aufbauen und das Produkt einfach von Grund auf nochmal neu entwickeln.
Wie war deine Erfahrung so von nichts, von Stunde null, Capital zu raisen für so ein Unternehmen?
Total schwer. Das liegt vielleicht daran, nein, nicht nur vielleicht, es liegt daran, dass in Deutschland oder in Europa grundsätzlich sehr wenig Geld investiert wird in Direct-to-Consumer-Startups oder überhaupt in Consumer-Facing-Startups. Noch schwieriger wird es, wenn diese Startups, so wie wir, eine Hardware-Tech-Komponente haben. Dann ist es eigentlich fast unmöglich. Es gibt nur ganz wenige VCs, die sich überhaupt für solche Businessmodelle dann auch interessieren. In unserem Fall war es auch so, dass wir in unserem Businessmodell keine Subscriptions eingearbeitet haben. Das war uns sehr wichtig, dass wir nicht Subscription-basiert sind. Und das war natürlich sehr schwer vermittelbar, weil VCs lieben Subscriptions, die lieben Abonnements. Und das war nicht ganz so einfach.
Ja, ist schon ein bisschen komisch, ne? Ich meine, wir alle leben letztendlich von Konsumenten und wollen, dass viel gekauft wird von den Konsumenten, aber wenn es um Business zum Consumer geht, dann tut man sich doch schwer, ne? Seltsam.
Ja, vor allem, weil wir in Deutschland tolle Beispiele haben, dass es funktionieren kann. Tonys, ein absoluter Erfolg, und Tonys ist, soweit ich weiß, auch ohne VC-Funding ausgekommen. Zwar mit externer Finanzierung, aber diese ist über andere Wege gekommen. Und ein ganz großes Unternehmen mittlerweile, ähnlich Tado. Also wir haben in Deutschland sehr viel Potenzial, IoT-Hardware, auch Consumer-Facing zu entwickeln. Und es ist wirklich ein bisschen schade, dass dort so wenig Geld fließt, obwohl diese Modelle tatsächlich nachweisbar sehr gut funktionieren können und viel Geld bringen können.
Wie groß seid ihr jetzt? Besteht die Firma immer noch aus euch beiden oder habt ihr mittlerweile ein paar Mitstreiter?
Also wir haben mittlerweile 10 Festangestellte. Also wir sind schon jetzt ein richtig gut laufendes kleines Unternehmen, glücklicherweise.
Sehr cool. Wie war das denn mit der Entwicklung? Also ich stelle mir das ziemlich, ich bin ja kein Techie, ich bin ja klassischer Kaufmann. Ich bin immer fasziniert, wie man dann so viel Intelligenz in den Chip reinkriegt, wie man sowas entwickelt. Wie war das bei euch? Welche Journey habt ihr da hinter euch?
Unglaublich schwer und komplex. Also wir hatten am Anfang, wie Claudia schon kurz angesprochen hat, externe Berater, Helfer, Experten und haben damit durchweg schlechte Erfahrungen gemacht, weil es einfach nicht einfach ist. Also das ist jetzt, das ist keine Kritik, das ist einfach nur die Realität. Was wir tun, ist wirklich komplex. Und nachdem wir dann früh gemerkt haben, also nach wenigen Monaten, dass wir mit dieser Reise nicht ans Ziel kommen werden, mit diesem Setup, haben wir dann früh nach eigenen Mitarbeitern geschaut, auch im eigenen Netzwerk nochmal nachgeschaut, was wir da an Kompetenz haben und nutzen können. Und dann, weil das darf man nicht unterschätzen, wir reizen den Chip, den wir auf unserem Sensor haben, wirklich an das Maximum aus, um auch den Preis so günstig halten zu können. Das bedeutet, jede Komponente des Chips wird genutzt. Jedes Element, das der Chip hat, benutzen wir auch, um Elektronik zu sparen. Und das war nicht einfach. Allerdings, nachdem wir das geschafft haben, konnten wir in die Produktion starten, und das muss man ja auch beachten, wir machen alles selber bis auf die Produktion. Das bedeutet, die Hardwareentwicklung, die Firmwareentwicklung, das Backend und die Apps werden alle von uns entwickelt und betreut. Dadurch haben wir das Know-how intern, können sehr schnell reagieren, können sehr schnell eigene, neue Produkte entwickeln in der Zukunft. Aber der Weg war natürlich nicht einfach, weil man die Ressourcen erstmal aufbauen muss.
Also nur um kurz die Komplexität zu erläutern, weil viele Menschen verstehen nicht, was eigentlich so komplex an unserem Produkt ist. Aber worum es hier geht, ist tatsächlich hochpräzise Bodensensorik und Umweltvariablen-Sensorik. Ein paar von diesen Chips, wie beispielsweise Lichtmessung etc., kann man gut auch mit Off-the-Shelf-Chips kaufen, aber Bodensensorik beispielsweise ist halt komplett selbst gebaut, und also mikroelektronisch. Und wenn man dort einen bestimmten Anspruch hat, auch an die Akkuratheit, dann ist es sehr schwer, ein Gerät zu bauen, das vor allem preisgünstig ist. Also es ist gar nicht so sehr, die Herausforderung ist nicht, einen Sensor zu bauen, sondern die Herausforderung ist, einen preisgünstigen Sensor zu bauen, der dann aber auch nutzerfreundlich ist und nicht viel von den Nutzer abverlangt, wenn es um Kalibrierung und Ähnliches geht. Weil das ist nämlich eigentlich etwas, was normalerweise notwendig ist bei Sensoren und auch nur, um eine Dimension festzustellen. Also beispielsweise würde man für ein IoT-Paarmesser, also für ein IoT-Paarmessgerät, ungefähr 160 Euro zahlen. Mit uns kann man IoT-Paar und Tageslichtmenge, also DLI, messen und dann, man bekommt es auch analysiert und das für einen Betrag von unter 40 Euro. Und das ist nur ein Parameter von weiteren, die wir messen.
Also dolle Erfolgsstory in der guten Tradition von Made in Germany, nämlich High-Tech, aber Low-Budget im Verkaufspreis. Wo vermarktet ihr euch? Wo kann man euer tolles Produkt überall kaufen?
Über unsere Internetseite hauptsächlich. Also einfach bei fita.de oder über Amazon.
Fita, fyta.de oder Amazon, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Die Kontaktdaten von Fita, die findet ihr auch in der Kurzbeschreibung dieses Podcasts in den Shownotes. Jetzt kann man eure Produkte nicht nur kaufen, sondern man kann sich auch bei euch immer noch beteiligen, weil ihr noch in der Wachstumsphase seid. Spannendes Thema für alle, die ein paar Euro übrig haben und in ein wachsendes Startup investieren wollen, oder?
Genau, wir haben gerade eine Finanzierungsrunde am Laufen. Das ist eine Seed-Finanzierungsrunde. Wir suchen insgesamt 700.000. Wir nehmen Kapital auf in Form von Angel Investments ab einer Ticketgröße von so knapp 50.000. Aber man kann auch, wenn man nur ein wenig investieren möchte, das auch tun über eine Crowd-Investment. Und zwar hier läuft gerade eine Kampagne von uns auf FunderNation.
Super, ihr seid sehr ambitioniert. Ich kenne euch ja aus verschiedenen anderen Gesprächen. Ihr habt viele Pläne. Was sind so eure Meilensteine für das Jahr 2024? Was wollt ihr dieses Jahr noch erreichen?
Oh, ganz viel. 2024 ist ein sehr wichtiges Jahr für uns. Wir wollen in diesem Jahr unser Marketing skalieren und Profitabilität erreichen. Das ist unser Nummer 1 Ziel. Wir sind aber auch schon dabei, 3 neue Produkte zu entwickeln, die ab 2025 uns dann verhelfen, halt wirklich alle Gartenambitionen, die Menschen haben können, abzudecken. Also ganz egal, ob draußen, ob auf dem Balkon oder wirklich im Garten oder Indoor. Wir haben dann im Prinzip eine Sensorpalette und eine App, die wirklich alle Gartenprojekte und allen Gartenambitionen unterstützen kann.
Mensch, klasse, hört sich spannend an. Ja, Fyta, ganz tolles Berliner Start-up, ganz tolle Leute und Gründer. Und liebe Leute, wenn ihr das kaufen wollt, diese Sensoren, dann könnt ihr das auf fyta.de oder auf Amazon tun. Und wenn ihr euch beteiligen wollt an einem zukunftsträchtigen, smarten Unternehmen, dann könnt ihr das auch tun. Die Kontaktdaten, die findet ihr in den Shownotes. Und für alle anderen, traut euch, ja, die deutsche Wirtschaft lebt von Startups und es gibt noch so viele Ideen und es gibt so viele Vorbilder, wo junge Leute ein tolles Unternehmen und eine tolle Idee auf die Beine gestellt haben. Traut euch, ja, Startups sind die Unternehmen des Mittelstands von morgen und davon können wir gar nicht genug haben. Und wenn ihr Finanzierung braucht für euer Startup, dann gibt es da einen, der kann euch helfen. Der Typ heißt Uwe Rembohr, der vermittelt spezielle Startup-Finanzierungen und auch dessen Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Reinhören. Ich lade euch wieder ein, das nächste Mal reinzuhören, wenn es heißt Rembohrs Restrukturierungsratgeber, kurz vorgestellt. Und heute verabschieden sich hier der Uwe.
Der Alex.
Und die Claudia.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.